In einem Ort in Afrika, wo die meisten Familien in einem einzigen Raum zusammenleben, ist es schwierig für Christen, Ruhe zum Gebet zu finden. Und so sucht sich jeder Christ im Dorf einen eigenen Platz im Wald, so sein eigener persönlicher Gebetsplatz, um dort in Ruhe beten zu können. Und zu diesen verschiedenen Plätzen führen schmale Wege durchs hohe Gras, das von den jeweiligen Betsplatzbesitzer niedergetreten wird, wenn sie zu ihrem Gebetsplatz laufen. Doch es gibt immer wieder Trampelpfade, auf denen das Gras in die Höhe schießt, und so ermutigen sich die Christen, indem sie den Betreffenden sagen: Bruder, es wächst Gras auf deinem Weg. Oder anders gesagt: Bruder, wirst du dir nicht noch doch wieder mal Zeit zum Gebet nehmen? Eine schöne Art, aufmerksam darauf zu machen. Der Reformator Martin Luther war sich dessen bewusst, wie schnell wir uns vom Beten abbringen lassen. Und so schreibt er in einer Schrift, in der er seinem Freund, vermutlich ein Coiffeur oder Friseur oder Barbier, ich weiß nicht, wir haben Leute aus verschiedensten Ländern, wie man das dann halt da sagt, hilfreiche Hinweise gibt, wie er sein Gebetsleben gestalten könnte. Diese Schrift von Luther heißt, eine schlichte Weise zu beten für einen guten Freund. Sie wurde 1535 veröffentlicht und fand weite Verbreitung und mehrere Auflagen. Und ich habe euch ein Exemplar gedruckt hier, die das interessiert, können das gern dann mitnehmen und lesen. Ich finde es sehr, sehr lesenswert. Ich werde aus dieser Schrift einiges zitieren während dieser Predigt. Also Luther schreibt über die Gefahr, wie wir vom Gebet abgehalten werden, Folgendes. Es ist gut, dass man das Gebet am frühen Morgen das erste und am Abend das letzte Werk sein lasse. Und man hüte sich sorgfältig vor diesen falschen, trügerischen Gedanken, die sagen: Warte ein wenig, in einer Stunde will ich beten, zuvor muss ich dies oder das erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet weg in die Arbeit, die einem festhält und umfängt, so dass aus dem Gebet den ganzen Tag über nichts wird. Das kommt mir wirklich sehr bekannt vor, denn mir geht es genauso. Den ganzen Tag schiebe ich dann die Absicht zu beten vor mir her. Über das Gebet könnte ich natürlich eine mehrteilige Predigtserie machen. Heute will und kann ich nur Grundsätzliches, aber Wichtiges zum Gebet sagen. Es sind übrigens nicht nur Juden und Christen, die beten. Alle Religionen kennen Formen und Praktiken des Gebets. Nur schon das wäre mal wert, darüber nachzudenken, dass Gebet eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte bei allen Religionen ein wichtiger Bestandteil des religiösen Lebens ist. Wenn ich über das Gebet spreche, ist mir bewusst, dass ich bei euch relativ einfach ein schlechtes Gewissen hervorrufen kann. Es ist so ein Thema, da kann man schlechte Gewissen generieren, relativ leicht. Und ihr denkt vielleicht auch schon, was kommt jetzt, da gehe ich wieder raus und denke, ich werde das eh nie schaffen, dass die Christen alles erwarten, wie man das machen soll. Also, es wäre wirklich einfach, ich müsste lediglich die Anforderungen ein bisschen hochlegen, dass niemand sie wirklich erfüllen kann. Und dann könnt ihr alle mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen, dass ihr das eh nie schafft und nicht so richtig euer Glauben leben könnt. Und das könnte ich auch ganz einfach mit einer Aussage des Paulus machen, denn er schreibt: Betet ohne Unterlass. Wer von uns könnte dieser Aufforderung nachkommen? Wie soll eine Mutter ohne Unterlass beten, wenn die Kinder ihre Aufmerksamkeit fordern? Wie soll ich das an meinem Arbeitsplatz machen, wenn ich mich auf meine Arbeit konzentrieren muss? Was würde mein Chef sagen, Gut, meiner ist jetzt, bei meinem wäre es jetzt weniger ein Problem. Aber wenn ich auf einer Bank arbeite oder irgendwo halt und ich sitze da und bete, dann kommt mein Chef und sagt, hey, ich glaube, du bist im falschen Job. Und bedeutet das dann, dass ich in meiner Freizeit immer beten müsste? Die neue Genfer Übersetzung versucht es mit einer besser lebbaren Formulierung, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, übersetzt sie diesen Vers. Die Betonung läge dann nicht darauf, dass wir dauernd beten müssten, sondern es ginge darum, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Auf unserem Trampelpfad zum Gebetsplatz sollte das Gras nicht in die Höhe schießen. Luther meint, ein Gebet soll nicht lang sein, auch nicht in die Länge gezogen werden, sondern es soll häufig und eifrig sein. Als Jesus einmal mit seinem Gebet fertig war, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes, der Täufer, hat seine Jünger beten gelernt. Also da gibt es doch was zu lernen. Und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute, wie soll ich beten? In der kurzen Zeit, die mir dafür bleibt, will ich zwei grundlegende Aspekte des Gebets aufzeigen und euch danach sechs Tipps, kleine Tipps, keine Angst haben, ihr könnt noch Mittagessen heute, sechs kleine Tipps mit auf den Weg geben. Mit Gebet beschreiben wir die Hinwendung des Menschen zu Gott. Der Mensch nimmt mit Gott Kontakt auf, indem er ihn anspricht. Gebet ist kein Gespräch im üblichen Sinn, wenn wir das auch immer sagen, Gebet ist nichts anderes als mit Gott sprechen, das stimmt schon, aber im Grunde sprechen wir zunächst einmal mit Gott. Es ist nicht ein Gespräch im üblichen Sinn, dass mir jemand gegenüber sitzt, der auf das, was ich sage, reagiert. Und deshalb kann manchmal der Eindruck entstehen, dass unsere Gebete an der Decke abprallen, obwohl wir ja wissen, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt und somit unsere Gebete gar nicht durch die Decke müssen, weil Gott ja in uns ist. Aber beten ist insofern eine Herausforderung für uns, weil wir keine sofortige Reaktion bekommen. Und mit jemandem zu sprechen, der nicht reagiert, ist eine große Herausforderung und kann langweilig werden. Und das ist für Menschen mit großem Datendrang eine besondere Herausforderung. Für Menschen, die eher meditativ veranlagt sind, ist das vermutlich einfacher. Als Christen müssen wir aber von der Tatsache ausgehen, dass unsere Gebete sehr wohl bei Gott ankommen, auch wenn wir keine spürbare Reaktion von ihm wahrnehmen können. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Gott gar nie reagiert auf unsere Gebete. Ich will das nur einmal zeigt, es ist wirklich ein Unterschied zwischen dem Gespräch, das ich mit Gott führe, und dem Gespräch, das ich mit meiner Frau führe. Es ist ein riesiger Unterschied. Und wir dürfen nicht immer so tun, wie wenn das dasselbe wäre, wie wenn wir mit Gott per Du wären und er würde immer gleich reagieren. Er reagiert schon, aber nicht immer sofort, manchmal verzögert und manchmal erfahren wir keine Reaktion. Es nützt nichts, wenn wir schöne, fromme Dinge herreden, die in unserem Leben eigentlich gar nicht geschehen. Bei uns steht das freigesprochene Gebet im Zentrum. Die Gefahr, die dieses Gebet mit sich bringt, ist, dass uns die Gedanken, die wir Gott mitteilen wollen, schnell ausgehen können, wenn wir alles so frei aus uns heraus beten. Irgendwann ist mal unser Repertoire erschöpft. Es ist wie wenn wir mit jemandem zusammensitzen. Irgendwann ist der Gesprächsstoff aus. Irgendwann haben wir alles gesagt, wir können uns nur noch wiederholen. Und in den Gebetsanleitungen an seinen Freund zeigt Luther, dass er sich bei seinen Gebeten vom Wort Gottes inspirieren lässt. Zu Beginn seiner Schrift sagt er, wenn ich spüre, dass ich durch fremde Arbeit oder Gedanken kalt und unwillig zu beten geworden bin, wie denn das Fleisch und der Teufel um immer zu das Gebet verwehren und verhindern. nehme ich mein Psalterbüchlein und laufe in die Kammer. Luther nimmt also seine Bibel, er betet, indem er Psalmen liest, und ausgehend davon lässt er sich inspirieren in seinen Gedanken, die er dann Gott weitergibt. Luther scheint generell mit der Bibel zu beten. Bei uns ist ja, ich sage es mal etwas pointiert, bei uns ist ja das Listengebet weit verbreitet. Wir beten Anliegen durch. Und ich habe den Eindruck, je mehr wir die Anliegen erwähnen, je mehr werden sie erfüllt oder wie auch immer. Luther kennt das gar nicht oder er sagt das nicht so. Besonders oft betet er mit dem Unser Vater, dem Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Er betet es aber nicht so, wie das damals üblich war, indem man dieses Gebet unzählige Male wiederholt. Das macht mir bis heute noch. Diese Art des Betens verabscheute er zutiefst. Er meint, fürwahr, es zeigt sich, dass unser Vater der rechte Meister erdacht und gelehrt hat, also Jesus. Und es ist ein großer Jammer, dass solches Gebet eines solchen Meisters ohne jede Andacht zerplappert und zerklappert wird in aller Welt. Ist da typisch Luther. Ziemlich knackige Sprache. Viele beten das Jahr über, vielleicht etliche tausend Vaterunser. Und wenn sie 1000 Jahre derart beten sollten, so hätten sie doch nicht einen Buchstaben oder Punkt davon geschmeckt oder gebetet. Sie haben nur geplappert. Sie haben es nur absolviert. Das Gebet gemacht. Luther betet das unser Vater. Nicht durch unzählige Wiederholungen, er betet es Wort für Wort und Satz für Satz. Er bleibt bei den einzelnen Worten stehen und lässt sich inspirieren, um mit Gott darüber zu sprechen. Und so sagt er, ich sauge auch heute noch an dem Unser Vater wie ein Kind. Trinke und esse wie ein alter Mensch. Kann von ihm nicht satt werden. Luther verfährt mit den Psalmen und mit den 10 Geboten genauso. In der Schrift an seinen Freund schreibt er ihm beispielhaft auf, wie er ein solches Gebet formuliert. Das habt ihr hier in diesem Manuskript, da schreibt er seine Gebete auf. Aber er warnt seinen Freund davor, nur seine Worte zu nehmen und sozusagen mit Luthers Worten zu beten. Er will ihm damit sagen, dass sein Freund nicht mit Luthers Worten beten soll, sondern dass das Gebet von seinem Herzen kommen muss. Dass das, was er aufgeschrieben hat, für ihn nur ein Beispiel ist, wie er es machen könnte. Aber nicht, dass er das als ein heiliges Schriftwerk nimmt und einfach dann das betet, was Luther betet. Weil Luther weiß, es ist am gleichen Ort, dann kann er auch das Unser Vater plappern. Das Gebet ist kein Ritual, das abgehandelt werden muss. Das Gebet ist eine Herzensangelegenheit. In einer der besten Beschreibungen für das Gebet finden wir im Psalm 62. Vertraut auf ihn, auf Gott zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das ist eine schlichte und fantastische Charakterisierung des Gebets. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich glaube, in meinen Augen kann man das gar nicht besser sagen, was Gebet meint. Komm zu Gott und berichte ihm, was dich umtreibt, beschäftigt und bewegt. Teile mit ihm deine Freuden, deinen Dank und deine Nöte. Beim Beten geht es nicht um die Einhaltung von Regeln. Natürlich können wir unsere Gebetsanliegen haben. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, die wir immer wieder vor Gott bewegen. Ich habe sie auch. Ich habe in meiner Bibel habe ich ein ganz kleines Heftchen hier, das ich immer mit Excel mache. Ich habe da meine Anliegen drauf, ich habe Namen drauf, für die ich bete. Natürlich mache ich das. Aber das Gebet ist nicht ein Listengebet. Beim Gebet geht es primär darum, Gott das Herz zu öffnen. Dass ich mich ihm ganz und gar anvertraue. Ich komme mit dem, was mich beschäftigt, vor den Thron Gottes. Und so können wir mit Gott über unsere Gemütsverfassung sprechen. Wir können ihm eine Situation erklären, mit der wir nicht zurechtkommen. Wir können mit ihm über unsere Schwächen und Versagen sprechen, über unsere Freuden. Manchmal sprechen wir mit guten Freunden oder mit einem Seelsorger über Situationen in unserem Leben, die uns sehr beschäftigen, mit denen wir vielleicht nicht zurechtkommen. Und das ist wunderbar, wenn du solche Freunde hast, und es ist toll, wenn du nicht zurechtkommst, einen Seelsorger aufsuchst. Doch eines dürfen wir dabei aber nie vergessen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, unsere Situation auch mit Gott zu besprechen. Auch uns die Zeit zu nehmen, ihm das zu erklären. Und nicht sagen, jetzt bete ich meine Liste durch. Und nachher gehe ich zu meinem Freund und sage ihm, was mich beschäftigt. Sondern da sage ich Gott, was mich beschäftigt, und dann gehe ich zu meinem Freund und erzähle es ihm halt nochmals. Man kann das ganz einfach tun. Man kann im Wald spazieren gehen und Gott sagen, was mich umtreibt. Und ich garantiere dir, Gott freut sich darüber. Und es wird etwas in dir geschehen, da bin ich auch überzeugt. Dass wir so beten können, das macht Jesus möglich, weil er für unsere Schuld am Kreuz starb. Durch den Glauben an Jesus können wir uns mit Gott versöhnen. Und durch diese Versöhnung hat uns Jesus die Tür zum Thronsaal Gottes aufgestoßen. Im Hebräer werden wir ermutigt, vor diesen Thron zu kommen. Schön auch das Bild des Thrones, da wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, mit dem König aller Könige. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Aber sollen wir vor den Thron gehen und ihm das sagen, was uns beschäftigt? Und was ist das für eine großartige Möglichkeit, die wir als Christen haben? Ich werde mein Leben lang nie von einem König oder einer Königin zur Audienz geladen. Ich werde nie von einem Staatschef eingeladen, der sich interessiert dafür, was mich bewegt. Nie und nimmer. Aber zum König aller Königin, zum Herr aller Herren, kann ich jeden Tag vor seinen Thron kommen. Also der, der mächtiger ist als alle Mächtigen. Zu dem haben wir Zugang. Ist das nicht etwas Großartiges? Es ist uns allen klar, dass wir nicht den ganzen Tag beten können, jedenfalls nicht in der Weise, dass wir konzentriert mit Gott sprechen. Aber wir können in Gedanken mit Gott in Verbindung bleiben. Hieronymus, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, meinte, jedes Werk der Gläubigen ist ein Gebet. Zu diesem Gedanken äußert sich Luther folgendermaßen: Wer treulich arbeitet, der betet doppelt. Das ist aus diesem Grund gesagt, weil ein gläubiger Mensch in seiner Arbeit Gott fürchtet und ehrt und an sein Gebot denkt, in der er niemandem Unrecht tun und niemanden bestehlen oder übervorteilen oder treulos behandeln kann. Und solches Denken und Glauben macht ohne Zweifel aus seinem Werk ein Gebet und ein Lobopfer dazu. So. Damit sagt Luther: Wer sich in allem, was er tut, an dem orientiert, was Gott gefällt, der betet durch sein Leben. Er bleibt durch seine Lebensführung mit Gott verbunden. Und Gebet ist im Grunde genommen nichts anderes, als mit Gott verbunden zu sein. Und so kann ich auch in meinen Gedanken mit Gott verbunden bleiben. Ich bin oft in meinen Gedanken mit Gott verbunden, wenn ich etwas erledige. Ich denke an ihn, so wie ich auch an meine Frau oder an meine Kinder denken kann, wenn ich an der Arbeit bin. Das Gebet ist nicht fertig, wenn ich Amen gesagt habe. Überspitzt gesagt, gehe ich nach dem Amen in eine andere Form des Gebets über. Luther sieht darin die Erfüllung der Aufforderung, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Er meint, von diesem stetigen Gebet spricht Christus gewiss im Lukas selbst. Man soll ohne Unterlass beten, weil man sich ohne Unterlass vor Sünden und Unrecht hüten soll, was nicht geschehen kann, wenn man nicht Gott fürchtet und seine Gebote vor Augen hat. Wie Psalm 1 sagt, wohl dem, der Tag und Nacht denkt an Gottes Gebot. Also er sieht in dem Leben, in dem Arbeiten, in dem Bewusstsein der Präsenz Gottes und seiner Gebote die Erfüllung dessen, was Jesus verstanden hat, als ohne Unterlass zu beten. Wichtig ist also, dass wir online bleiben. Wichtig ist, dass die Verbindung mit dem Amen nicht abgebrochen wird, dass wir den Hörer nicht auflegen. Jetzt habe ich natürlich überlegt, das kann man ja heute gar nicht mehr sagen. Den Hörer auflegen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Man legt ja heute nicht mehr den Telefonhörer auf, sondern man, wie sagt man, man klickt es ab. Oder ich wusste nicht, was ich sonst schreiben sollte, deshalb bin ich jetzt beim Hörer geblieben. Aber die nächste Generation werden gar nicht mehr verstehen, wenn sie das mal hören. Jetzt hat er gesagt, den Hörer auflegen. Von was spricht denn der? Oder? Das ist wie die Drehscheibe beim Telefon. Was ist denn das? Also ich weiß also nicht, oder einfach... Wenn du Amen sagst, musst du das Smartphone nicht abstellen. So. Bleib online. Nun möchte ich euch noch 6 kleine Tipps mit auf den Weg geben, die euch helfen können. Tipp 1, entwickle eine persönliche Tradition. Alles, was wir in unserer Lebensgestaltung als wichtig erachten, muss geplant werden. Wenn wir denken, dass es wichtig ist, dass wir uns sportlich betätigen, dann müssen wir überlegen, wo und wie wir das umsetzen werden. Vielleicht entscheiden wir uns, statt mit dem Zug, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Oder ich besuche regelmäßig ein Fitnessstudio. Es muss alles überlegt und geplant sein. Automatisch geschieht gar nichts. Schon das Fitnessstudio, wenn man es sich vorgenommen hat, ist schon schwierig. Aber automatisch geschieht gar nichts. Man muss es planen und wissen, wie man das machen will. So ist es auch mit dem Gebet. Wenn ich das Gebet als etwas Wichtiges erachte, dann muss ich mir überlegen, wie ich das in meinen Tagesablauf integrieren will und kann. Wann will ich beten? Und wo werde ich beten? Das können auch... Du kannst auch Gebetsspaziergänge einplanen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber es muss geplant werden. Es geschieht nicht einfach. Hilfreich ist es, wenn die Gebetszeiten zu einer persönlichen Tradition werden. Sobald es zur Tradition geworden ist, wirst du es vermissen, wenn du es nicht tust. Wenn du keine Tradition hast, wirst du es nie vermissen. Wir haben die Tradition, Lilian und ich, dass wir, bevor wir schlafen, miteinander beten. Und wenn wir das nicht tun, dann vermissen wir das. Dann haben wir etwas nicht getan, was zu unserer Tradition gehört. Dann werden wir es am nächsten Tag wieder tun. Also meistens, wenn Lilian vor mir einschläft, dann geht es halt nicht, dann wecke ich sie nicht mehr. Tipp 2, integriere deine Gedanken ins Gebet. Vermutlich ist jedem bekannt, wie schnell wir während dem Gebet abgelenkt werden können, eben weil Gott ja nicht direkt mit uns dann anspricht. Dann fliegen unsere Gedanken weg. Wir beten zwar irgendwie, aber unsere Gedanken schweifen überall hin. Luther meint, es sei wichtig, sich beim Beten zu konzentrieren. Und sein Freund schreibt er nun folgendes, der Coiffeur ist oder Friseur oder Barbier. So muss auch ein guter, fleißiger Barbier seine Gedanken, Sinne und Augen ganz genau auf das Rasiermesser und auf die Haare richten und darf nicht vergessen, wo er gerade im Strich oder im Schnitt ist. Wenn er aber gleichzeitig viel plaudern oder anderswohin denken oder schauen will, kann es passieren, dass er einem den Mund und die Nase abschneidet und die Kehle dazu. So, will also jede Sache, wenn sie gut gemacht werden soll, den Menschen ganz haben, mit allen Sinnen und Gliedern. Wie man sagt, wer zu viel denkt, denkt gar nichts und macht auch nichts gut. Umso mehr will das Gebet das Herz ganz und allein haben, wenn es ein gutes Gebet sein soll. Aber was mache ich, wenn meine Gedanken trotzdem abschweifen? Wir stehen dann in der Versuchung, diesen Gedanken zu verdrängen, damit wir mit dem Gebet ungestört weiterfahren können und es erledigen können. Doch das ist eine schwierige Sache, die selten zum Erfolg führt. Ich mache es meistens so, dass ich diesen Gedanken in mein Gebet aufnehme und mit Gott darüber spreche. Denn wenn mich dieser Gedanke ablenken wollte, wird es etwas sein, was mich zutiefst beschäftigt. Und was mich zutiefst beschäftigt, will ich mit meinem Gott besprechen. Ich muss es gar nicht verdrängen. Ich muss vielleicht meine Gebetsliste verlassen, aber nicht das Gespräch mit Gott. Das ist ein Unterschied. Tipp 3, notiere Ablenkendes. Es kann auch sein, dass mir im Gebet Gedanken kommen, dass ich unbedingt noch jemanden anrufen sollte, ein Mail schreiben, etwas bestellen oder einkaufen. Das kann sogar ein Effekt des Gebets sein, dass mir Gott das in Erinnerung ruft. Aus Angst, nach dem Gebet das wieder vergessen zu haben, und je älter ich werde, je schneller vergesse ich's, raubt mir dieser Gedanke die Konzentration. Denke, ah, das Mail musst du dann schreiben, das hast du ja nicht vergessen, nach dem Beten musst du das Mail schreiben. Dann betest du und denkst immer, das Mail musst du schreiben, Mail musst du schreiben, beten, 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 Mail musst du schreiben. Oder? Das ist wie beim Schwimmen. Wenn ich was mache, schwimme ich meistens. Dann mache ich 50 Längen, oder? Früher habe ich dann immer die Längen gezählt. Und das war, da konnte ich fast nichts mehr anders denken. Da habe ich immer gedacht, eins, eins, eins. Dann umgekehrt, zwei, zwei, zwei. Wieder umgekehrt, drei, drei. Da habe ich mir gedacht, ey, du hast einen Schuss ab. Du kannst nichts mehr anders denken, als nur immer die Linien zählen, dass du das ja nicht vergisst. Meine Gedanken waren blockiert durchs Zählen. Dann habe ich meine Strategie geändert. Ich habe nur noch auf die Zeit geschaut und habe gesagt, ich schwimme 20 Minuten, egal wie viele Längen. Aber dann kann ich wenigstens was Vernünftiges denken dabei. Und so kann es sein, dass wir wie blockiert sind durch den Gedanken. Ja, was, jetzt muss ich das und das noch machen. Es gibt einen ganz einfacher Weg. Ich nehme dann einen Zettel oder mein Smartphone, notiere schnell, was ich nicht vergessen will, und dann kann ich ungestört weiterbeten. Das Einzige ist, dass ich nicht vergessen darf, meine Notizen nachher anzuschauen. Tipp 4, bete laut und aktiv. Wenn du mit der Konzentration Mühe hast, weil du durch viele Gedanken abgelenkt wirst, dann versuche einmal laut zu beten. Also nicht so, dass die ganze Nachbarschaft hört, aber dass die Worte über deine Lippen kommen. Dass du sie aussprichst, nicht nur in Gedanken. Du wirst sehen, dass du dich sofort besser konzentrieren wirst. Und wenn du nicht stillsitzen kannst, ist auch eine Typenfrage, dann lauf doch einfach rum. Dann beweg dich. Mach das, was dir hilft, konzentriert zu sein. Gott, ist es egal, ob du kniest, ob du stehst, ob du liegst, ob du läufst. Die Frage ist, ob du mit ihm in Verbindung bist. Das ist der Punkt. Ich knie oft, aber wegen dem ist mein Gebet nicht heiliger. Wir meinen, wir können es heiliger machen, aber es ist nicht heiliger. Es kommt von Herzen. Um das geht es. Tipp 5, reagiere sofort. Es kann auch sein, dass du während dem Beten an jemanden denkst, der vielleicht nicht einmal auf deiner Liste steht. Du kannst natürlich gleich für diese Person beten oder du könntest auch schnell anrufen und fragen, wie es geht. Du kannst sagen, Herr, entschuldige, ich muss jetzt schnell dem anrufen. Dann ruft man an, spricht und dann kann man für diese Person beten und weiß dann vielleicht auch, für was man dann beten kann. Man kann es auch notieren, aber man könnte auch schnell auch unterbrechen. Und der letzte Tipp, lass dich treiben. Natürlich ist es gut, wenn man eine Gebetsliste mit verschiedenen wichtigen Anliegen hat und wenn man Bibeltexte hat, mit denen man sich inspirieren lässt. Aber wir müssen aufpassen, dass das Gebet nicht zu einem Ritual verkommt, das man irgendwie hinter sich bringen muss. Wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass es darum geht, dass wir Gott unser Herz öffnen. Dass es um eine Beziehung geht. Und dass Gott nicht von uns erwartet, dass sie gewisse Dinge abhandeln. Luther schreibt seinem Freund sehr ausführlich, wie er selber betet, aber er will nicht, dass sein Freund diese Gebete zur Vorlage nimmt. Er warnt ihn, du sollst auch wissen, dass ich nicht alle diese Worte im Gebet gesprochen haben will, die er jetzt da in dieser Schrift hat. Denn daraus würde doch zuletzt nur ein Geplapper und leeres Gewäsch, das aus dem Buch oder den Buchstaben dahergelesen ist, wie es die Rosenkränze bei den Laien und die Breviärgebete der Pfaffen und Mönche gewesen sind. Die einfach so runtergeraspelt werden, das Hirn ausgestellt. Man macht es, das gemacht ist. Luther erzählt dann, wie er sich verhält, wenn er im Gebet an einem Gedanken hängen bleibt. Zwar nicht an einem ablenkenden, sondern an einem lenkenden Gedanken. Das ist ein Unterschied. Oft kommt es vor, dass ich in einem Stück oder einer Bitte mich in so reiche Gedanken verliere, dass ich die anderen sechs alle hinten anstehen lasse. Und wenn solche reichen, guten Gedanken kommen, dann soll man die anderen Gebete fahren lassen. Können Sie vergessen, mit anderen Worten. Und solchen Gedanken Raum geben, ihnen still zuhören und sie beileibe nicht unterdrücken, denn da predigt der Heilige Geist selbst und ein Wort seiner Predigt ist besser als tausend unserer Gebete. Und ich habe auch selbst oft in einem Gebet mehr gelernt, als ich aus vielen Lesen und Nachsinnen hätte lernen können. Jesus sagt zu seinen Jüngern, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Und nun wollen wir diese Predigt und diese Predigtserie, wie wir im Glauben reifer und erwachsener werden, mit diesem Gebet unseres Herrn abschließen, das er uns gegeben hat, und wir stehen dazu auf und beten das, unser Vater. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille gehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.